Liebe Freunde, wir wollen heute dieses Teil des Mose betrachten, seine Berufung. Und wir haben ja in den vorangegangenen, auch in den Vorträgen jetzt gerade, über Israel gesprochen und wie Israel nach Ägypten gekommen ist. Und das war ja keine so sehr rühmliche Geschichte, dass die Brüder des Josef ihn verkauft haben, weil sie ihn nicht leiden konnten, wegen des bunten Rockes, den er hatte, und dass sie ihn nach Ägypten verkauft haben, das heißt eigentlich an eine Gruppe von Kaufleuten, die mit einer Karawane vorbeikamen und ihn dort mitgaben, und die zogen nach Ägypten, und dort ist er in das Haus des Kämmerers von den ägyptischen Pharao gekommen. Und ich will die Geschichte jetzt hier nicht wieder im Einzelnen darstellen. Und es hat sich dann hochgedient, so kann man sagen, denn es heißt in der Heiligen Schrift, und Josef war mit ihm, also dort in Ägypten. Und alles, was Josef machte, das gelang ihm. Und es hat ja bald das Aufsehen dann in Ägypten hervorgerufen. Und dann ist er letztlich aufgestiegen bis zu der rechten Hand des Pharaos. Das heißt, der Pharao wollte eigentlich sogar das ganze Amt ihm geben. Aber das wollte Josef nicht. Aber er war der Macher, wie wir heute sagen würden, in diesem Land und hatte alles dort geordnet. Und da kam ja dann diese wunderbare Begebenheit, dass da Ägypten in 7 Jahre Glück kam. Das heißt also gute Ernten. Und sie hatten so viel in ihren Scheuern, die extra gebaut wurden, dass sie also im Überfluss davon leben konnten. Und dann kamen die 7 mageren Jahre, das eine waren die fetten Jahre, das sind die mageren Jahre, und die ganze Welt fing an zu hungern. Und nun war Ägypten derjenige, der allen Völkern abgeben konnte von dem eigenen Überfluss. Und an dieser Stelle setzt dann eigentlich die Geschichte von Israel ein, die Brüder nämlich alle, die ihn ursprünglich mal verkauft hatten, wurden geschickt, um in Ägypten Korn, also Nahrungsmittel, einzukaufen, und hatten aber ihren Bruder gar nicht erkannt, den Josef, der ihnen dann diese Nahrungsmittel gab. Er hatte ein paar Daumenschrauben ihnen angesetzt, das wollen wir jetzt hier auch nicht näher betrachten. Wir wollen nur festhalten, dass durch diese Handlung, die ja so scheinbar merkwürdig ist, dass man einen Bruder verkauft, der Herr vorgesorgt hatte und hatte zugelassen, dass Josef, der das Himmlische darstellt, dieser verschiedenen Eigenschaften der Kinder des Jakob, nun nach Ägypten kommt, um im entsprechenden Moment, nämlich dann einen Vorrat anzulegen, jetzt müssen wir natürlich sagen, hier an dieser Stelle an geistigem Gut, das für alle Völker zum Überleben in einer Notzeit geeignet war. Und selbst Israel, die ja die Nachfolger eigentlich hatten, dass sie dass sie in das Heilige Land einmal einziehen sollen, und die nun selber am Hungern waren, das heißt, die keinen geistigen Vorrat hatten, weil in ihnen das noch nicht entwickelt war, zogen also nach Ägypten, um dort ihre Nahrung zu holen. Und kurz und gut, Josef gibt sich zu erkennen und lässt sämtliche Brüder dann und seinen Vater aus ihrer Heimat holen und in Ägypten ansiedeln. Das heißt, dass alle geistigen Fähigkeiten, die eigentlich das Himmelreich einmal in uns ausmachen sollen, so um das Überleben kämpfen müssen, und dass sie dann einen Hort bekommen, vom Herrn zugewiesen, in dem, ja, das ist ja eigentlich das Gedächtnismäßige, was Ägypten darstellt, und in dem aber sie sehr gut leben konnten. Das heißt, in der Lehre des Wahren und Guten, des Heiligen Wortes, wenn wir es heute sagen würden, darin bestand also die Überlebenstaktik dieser Israeliten in Ägypten. Und nun ging es denen sehr gut. Und der Pharao hatte sie ja auch gerne aufgenommen. Er war ja ein Freund Josefs, und Josef hatte das Sagen, und Josef hatte selber Kinder bekommen, die dann also auch noch eine Rolle spielen, aber das wir jetzt hier auch nicht näher betrachten wollen. Aber es kam, wie das kommt im Leben des Menschen. Und das Geistige, das eigentlich ja die Zielvorstellung des Herrn ist, in uns zu entwickeln, muss irgendwann wieder leiden. Das heißt, es nimmt zwar überhand, das heißt, der geistige Moment ist das entsprechende Wollen des natürlichen Menschen geworden, das ist das Überhandnehmen. Sie waren die Macher und die Sager in Ägypten. Und nun heißt es in der Heiligen Schrift, dass eine Zeit gekommen war, wo ein Pharao herrschte, der Josef nicht mehr kannte. Das heißt, also viele Generationen später, einer, der diese ganzen Zusammenhänge nicht mehr kannte und der nur noch sah, dass Ägypten eigentlich beherrscht wurde von Leuten, die da gar nicht reingehören, nämlich von den Israeliten. Und dem wollte er einen Riegel vorschieben, also einen Fremdenhass, würde man heute sagen, um sie nun in dieser Situation ein bisschen einzuschränken, in der sie waren, und sagte, naja, die sollen hier gar nicht so gut leben, die werden wir mal zur Arbeit anstellen, und ließ sie dann knechten immer mehr von den Fronvögten. Und nun kam es, dass Israel dann in eine ganz üble Rolle geriet, oder anders ausgedrückt, dass der Mensch sich dem Weltlichen wieder zuwendet und das Geistige dann eine ganz untergeordnete, dienende Rolle spielen kann. Es ist nicht weg, es ist ja da, man kann es nicht übersehen, aber sie müssen dienen und sie müssen die Drecksarbeit machen. Das hieß hier in diesem Bild, sie müssen die Steine, also die Lehmziegel streichen, in denen sie ihre Häuser bauen wollten, und dann wurde auch Stroh reingemacht, damit es ein bisschen bindet, und da wurden sie also richtig ausgesaugt, und sie kriegt, wie man es nach später in der anderen Geschichte dann weiterhören kann, kriegten sie immer mehr Härten auferlegt, sodass man ihnen das Stroh verweigert hat und sagt, das müsst ihr euch selber suchen, das haben wir euch ja vorher gegeben, ihr müsst aber die gleiche Anzahl Ziegel streichen, und wehe dem, das geschieht nicht, dann werdet ihr ganz hart bestraft. Also Israel geriet unter Druck des natürlichen Menschen, und wir sind ja diese Menschen letztlich hier in dem Bild, dass das Geistige in uns nicht mehr zum Zuge kommen kann. Die wahre Ordnung ist ja, dass das Geistige wirklich Herrscher ist und das Natürliche der Diener. Aber das kehrt sich wieder um, und nun ist die Sachlage so, dass das Geistige bis zum Ausbluten nun dienen muss. Aber nicht dem Geistigen dienen, das würde es ja wahrscheinlich gerne machen, sondern dem Natürlichen und dem Falschen. Denn diese Ziegel, die dort gestrichen wurden, die haben wir ja schon mal in der Bibel gehört. Und das waren die Bausteine in dem Turmbau zu Babel. Dieser Turmbau hatte ja zum Ende sozusagen einer ganzen Kirche oder Hierarchie geführt, in dem dann danach eine große Sprachverwirrung eintrat unter den Menschen, das heißt, dass sie also sich nicht mehr verstanden konnten oder die Liebe, so sagt der Swedenborg, völlig erkaltet war und von daher also dann keine innere Verbindung mehr war. Und dieser, wenn man einen Bauerstein einmal sieht, ist es ursprünglich ein Naturstein gewesen, der vielleicht behauen wurde, aber oder früher sogar noch nicht mal, und wurde eingebaut. Das ist ein göttlich wahres, ein Stein, den der Herr geschaffen hat und der verwendet wird, um unsere Lehre aufzubauen. Jetzt ist aber da gesagt, naja, das ist eigentlich so umständlich, wir machen das viel besser, wir nehmen Lehm, das ist ja auch vom Herrn, aber doch eine Masse, die man so formen kann, wie man will. Und das heißt, ich kann die Lehre nach meinem Gutdünken abändern und in diese Form bringen, wie es mir passt. Und da will ich jetzt Gebäude bauen, Türme, Wehrtürme und kriegerische Dinge und so weiter. Und innenrein wurde dann also hier bei den Ägyptern Stroh gelegt. Und Stroh ist ja eigentlich, also eigentlich sind es Kornähren. Und die Kornähren, das ist das natürlich Gute, was also sozusagen als Nutzen gewonnen wird. Aber das Stroh ist ohne das natürliche Gute. Das ist also nur das Einfache, ja, sozusagen das, was ohne Liebe ist. Oder anders ausgedrückt, die Lehre, die jetzt hier durch die Steine dargestellt werden, mit Stroh verbunden, ist also eine eigene Darstellung der Lehre von geistigen oder natürlichen Dingen, die aber ohne jegliche Gute des Lebens zusammengekleistert werden. Und die wurden genommen und wurden dann also vermauert. Daraus hat also dann Ägypten Häuser gebaut. Und Häuser bauen oder eine Stadt bauen ist ja nichts als eine Lehre aufsetzen. Aber hier ist eine Lehre des Antichristlichen, so müsste man sagen. Und nun ist ganz klar, dass Ägypten nun ganz froh ist, wie sie schöne Arbeitskräfte haben, aber Israel immer mehr in die Bredouille kommt und jetzt anfängt zu seufzen und daran zu denken, wie gut es ihnen mal ging und dass sie ja eigentlich dem Herrn völlig entwichen sind und dass sie jetzt wieder ihre Augen zu ihm aufhoben, um nun Hilfe zu suchen. Und das ist ja eigentlich auch der natürliche Grund, warum der Herr solche Dinge zulässt, dass wir uns innerlich wieder zu ihm erheben, wenn wir in echter Mutlosigkeit und Ratlosigkeit und uns im Gefängnis wähnen, im Gefängnis von Kräften, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und da wird Mose berufen. Das will ich jetzt hier auch überspringen, wie er geboren wurde und dann ausgesetzt wurde in dem Fluss und so weiter und dann in einem Pharaonenkönigshause großgezogen wurde und so weiter. Hier heißt es aber jetzt, das ist unser Text, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Diese Geschichte, die so ganz einfach klingt, zeigt das ganze Vorzeichen der anschließenden Begebenheiten, die ja, weiß Gott, sehr lang und sehr einschneidend sind, indem nämlich letztlich Israel aus der Gefangenschaft rauskommt und in ein neues Land geführt wird. Ich muss dazu sagen, Mose ist aus Ägypten geflohen, weil er sich also für das Unrecht tätlich eingesetzt hatte. Also er hat Hand angelegt an einen der Aufseher und ist dann in eine Steppe gezogen, eine Wüste ins Land Midian und hat dort eine Frau kennengelernt, die er geheiratet hat. Und er war also bei seinem Schwiegervater und hier heißt es des Priesters in Midian. Und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes. Das ist ein sehr interessanter Satz, denn die Schafe hüten ist ja das natürlich Gute, das der Mensch hat. Und hüten und weiden heißt es vermehren. Ja, die Schafherde wird ja größer, die geht es gut. Also er war in einem Zustand, Mose, eine Person, die jetzt also ein Wortführer war, auch für die Israeliten. Er war ja ein Israelit und nun sich da eingesetzt hatte, aber nun nicht zum Zuge kam und nun in sein natürliches Leben ging und dort nun also heiratete. Das klingt ja ganz natürlich. Das heißt, ist eine Verbindung eingegangen mit dem natürlich Guten, hat gesagt, na, wenn ich da nicht helfen kann, so ungefähr direkt diesen Stammesgenossen in Ägypten, dann gehe ich eben in mein Leben und mache eben das so, wie ich das für richtig halte und pflege das natürliche, gute Leben, bin anständiger Mensch und versuche daraus was zu machen. Und das ist das, und trieb die Schafe, weidete sie. Aber nun heißt es hier, trieb die Schafe über die Steppe hinaus. Das heißt, mein Denken, jetzt ein natürlich gutes Leben, auch ethisch gutes Leben zu führen, war mir nicht genug und ich denke weiter an die ewigen Dinge, an die höheren Dinge, das heißt über die Steppe hinaus. Also wir würden sagen, er hat die Steppe verlassen. Er hat also diesen Zustand verlassen, um in einen höheren Zustand einzugehen oder sich selber sozusagen an die Brust zu klopfen und zu sagen, da muss doch mehr geben und ich habe jetzt das, aber wo finde ich jetzt die Wahrheit, so würden wir sagen. Und kam an den Berg Gottes. Berg ist immer eine Erhebung. Der Horeb ist ja also ein großes Gebirge, in dem nun also später ja auch der Herr ihm begegnete. Und das heißt, mit dem Wollen, so ein besseres Leben zu haben und nun über tiefere Dinge nachzudenken, komme ich also ohne Schwierigkeiten an den Herrn selber heran. Das heißt, an die Erfahrungen und an die Gefühle und an das Denken, das man überhaupt hat. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Der Dornbusch ist ja ein Gewächs, das eigentlich gar keine Früchte hat und das also eigentlich tot mit Dornen da bewehrt ist. Und es stellt das natürliche Wort dar, der Buchstabensinn des göttlichen Wortes. Nun muss man dazu wissen, dass Mose im Gesamtbild der Heiligen Schrift gesehen derjenige war, der die 5 Bücher Mose und die Grundlagen der Religion und des Glaubens, sagen wir, und der Glaubensverfassung, wenn wir es so ausdrücken wollen, und die Kenntnisse über Gott in diesen 5 Büchern Mose niedergeschrieben hat, die also heute noch für die Israeliten bindend sind, soweit sie überhaupt daran noch glauben, aber für das kirchliche Denken schon. Und deswegen stellt Mose das heilige Wort dar, das der Herr den Menschen gibt. Und es ist auch das heilige Wort, das nun kommt, um diese gedrängten, bedrängten und kranken Israeliten aufrufen soll, dieses Land zu verlassen. Woher kriege ich meine Impulse, wenn ich sage, den Zustand, in dem ich bin, der ja eigentlich in der Welt ist und ich muss also Dinge tun, die ich überhaupt nicht will und das ist also fürchterlich und eigentlich bin ich jetzt zu was ganz anderem berufen, nämlich ein höheres geistiges Leben zu machen, aber das ist ja ferne, das kann ich nie erreichen. Wo ist der Retter? Und da kommt der Herr und lässt uns beispielsweise jetzt hier in der Heiligen Schrift lesen, vorausgesetzt natürlich, man glaubt an sie, das ist aber hier vorausgesetzt, die damaligen haben eben daran geglaubt und kommt da rein mit seiner Lehre, um nun das höhere Leben uns vor Augen zu stellen, dem wir nachfolgen sollen. Israel soll ja Mose nachfolgen, Mose soll sie rausziehen und deshalb ist also er derjenige, der nun gewisser Art symbolisch diese Heilige Schrift darstellt. Aber die Heilige Schrift, wenn ich die lese, als unbedarfter Mensch, habe ich also ziemliche Schwierigkeiten, weil die so ungereimt ist und vieles Ding schön ist, aber auch anderes ist gar nicht so gut und man kann es gar nicht verstehen. Und deswegen ist die eigentlich kein Lebensbaum, nur äußerlich gesehen, sondern eher wie ein Dorngestrüpp, in dem man sich also völlig verheddern kann. Und das haben ja auch die Theologen wunderbar bewiesen, dass sie nun also alles andere als auf den Weg Gottes gekommen sind, als sie nun anfingen, die Bibel zu studieren und zu zerlegen und nun die Wahrheit in Anführungsstrichen da herauszuholen. Aber ein Engel erschien Mose, das heißt, es ist also eine höhere Einsicht, die uns nun belehrt, dass da etwas Höheres drin stecken muss. Das kann man gar nicht so sagen. Es ist ja ein Gesicht, eine Empfindung, ein inneres Wahrnehmen, dass dort hinter dem Ganzen ein Licht steckt. Also ein Licht, das man noch gar nicht so fassen kann, sondern sagt, da muss ja etwas sein. Das kann ja nicht nur so einfach diese Buchstaben so aneinandergereiht irgendeine komische Geschichte ergeben. Da muss ja mehr stecken. Und wenn man eben so ist wie Mose, der über die Steppe hinaus gewandert ist, erkennt darin plötzlich ein Licht oder eine feurige Flamme, wie es hier heißt. Das ist ja eigentlich die Liebe und die Entzündung, ja. Und sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Dass also hier ein geistiges Licht dahinter steckt, würden wir sagen mit Swedenborg, der aber nicht den Buchstaben auslöscht und nun sagt, na, das brauchen wir gar nicht, wir brauchen ja nur das, was es eigentlich sagen will. Nein, das Gebilde des äußeren Buchstabes ist nicht von der Flamme erfasst und verbrannt worden, sondern besteht aus weisen Gründen. Und da sprach er, ich will hingehen und nachschauen, diese wunderbare Erscheinung, warum der Busch nicht verbrennt. Und das heißt wieder in einem inneren Sinn, er ist bereit, diesen Weg weiterzugehen, zu erforschen, was steckt nun eigentlich Heiliges dahinter. Und als der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, das heißt die Bereitschaft sah, dass der Mensch ein höheres Leben erforschen will, innerliche Bereitschaft, um die geht es, rief Gott ihm aus dem Busch zu und rief Mose. Und da denken wir an das Wort, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. So sagt der Herr ja zu jedem einzelnen Menschen in der Heiligen Schrift. Und das ist also hier genau so geschehen, Mose. Und damit ist sein ganzes Wesen erfasst. Und Der Ruf will ja heißen, ich warte auf dich. Er sah ja, er ist bereit. Und er antwortet, also Mose antwortet, hier bin ich. Also ich bin bereit, einen neuen geistigen Weg zu gehen. Und Gott sprach, tritt hinzu und zieh deine Schuhe aus von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott zu schauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt. Das ist ja der berühmte Spruch, den ja jedes Kind kennt aus der Heiligen Schrift, der Auszug der Israeliten aus Ägypten in das heilige Land, das Land, in dem Milch und Honig fließt, das war es ja wirklich. Als die Boten damals losgeschickt, als sie am Rande dieses Landes Kanaan standen, dort losgeschickt wurden, um zu erkunden, wer da eigentlich wohnt und was da los ist, die kamen ja wieder mit dieser Riesentraube und so weiter und haben also berichtet, welch ein wundersames Land das war. Es ist bestimmt ein völlig anderes Land, als es heute ist, denn heute ist da zwar auch schon aufgerüstet, also im Sinne der Wirtschaft und dergleichen, aber das ist ja noch ein ganz anderes Land gewesen, in dem noch, so hat der Herr das in Neuoffenbarung gesagt, also wirklich noch Milch und Honig floss. Er hat ja an manchen Stellen in der Neuoffenbarung dann einzelne Teile des Landes wiederhergestellt. Wir erinnern uns da vielleicht, als er bei bestimmten Leuten zur Herberge war und ihren Bereich wieder so herstellte, wie er mal ursprünglich war. Da war wirklich alles wunderbar. Aber das ist das Land, das er uns verheißt, nämlich das himmlische Reich. Und das himmlische Reich ist voller Trauben, voller Milch und voller Honig, also voller Guten und Wahren, das den inneren Menschen erwecken und beleben und ja, stärken kann zu dem Geistigen, was er ja eigentlich werden soll. Aber dieses Land ist natürlich ein ganz übles Land gewesen in dem Moment. Es war nämlich besetzt von allen möglichen Feinden. Also Feinde waren es dann später, als man ja wusste, ich muss in dieses Land einziehen, soll das einnehmen, aber da wohnen ja lauter Leute. Ja, wie mache ich denn das nun? Dann muss ich die rauswerfen oder so etwas. Und das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Wir sollen also das himmlische Reich in uns einnehmen, also den geistigen Menschen stärken. Und der geistige Mensch braucht ja Raum, in dem er wirken und leben kann. Aber der geistige Mensch wird behindert durch alle möglichen Falschheiten, die wir im Leben gelernt haben, auch über die Heilige Schrift und über dieses und jenes und ob es überhaupt einen Gott gibt und weiß ich was alles. Also lauter Dinge, die eigentlich dem geistigen Leben abträglich sind und die nun das geistige Leben sofort zerstören würde, wenn man sich nicht dagegen wehrt. Und deshalb sagt der Herr später dann, und das hat man ihm ja als Volksverhetzung angekreidet, sie sollen in dieses Land gehen und keinen dieser Feinde leben lassen. Ja, er meinte ja natürlich, dass diese Eigenschaften, die in uns ruhen, die dem geistigen Leben zuwider sind, ja, dass die ausgerottet werden müssen und dass wir ein neues Land gewisser Art in uns gestalten müssen und alles Falsche und Böse sozusagen abschwören. Das ist ja damit gemeint. Aber natürlich geht das nur, indem ich nicht sage, naja, ihr armen Menschen und so, ihr habt ja auch Lebensberechtigung und nun lasse ich das Böse und Falsche neben dem Guten und Wahren bestehen und die sind ja gleichberechtigt.